Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Ich möchte auch alle begrüßen, die uns im Stream zuschauen, jetzt oder zeitversetzt. Besonders begrüßen möchte ich Maria Bitz, Pastorin aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Hemer. Sie wird uns heute im Rahmen eines Kanzeltausches die Predigt halten. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ganz herzlich willkommen auch von dieser Seite noch einmal. Und es geht um das Thema Bevorzugung. Sind wir schon sehr gespannt drauf. Zu Beginn möchte ich uns gerne die Losung und den Lehrtext für den heutigen Sonntag lesen. Die Losung, Sprüche 21, Vers 21. Wer der Gerechtigkeit um Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Der Lehrtext dazu in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Ich möchte gerne mit uns beten und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Und dir ganz herzlich danken, Herr, für den neuen Tag, den du geschaffen hst, für den Sonntag, dafür, dass wir heute hier im Gottesdienst friedlich miteinander zusammenkommen dürfen, um dich zu ehren. Hab du Dank dafür. Und ich möchte dir auch ganz herzlich danken, lieber Herr Jesus, dass du nun mitten unter uns bist. Du hast es uns so verheißen. So bitte ich dich, uns diesen Gottesdienst zu segnen. Amen. Hier bin ich. Das ist der Titel von dem ersten Lied, das wir nun gemeinsam singen.
Thank you.
Ich möchte noch auf einige Veranstaltungen hinweisen. Einmal heute um 17 Uhr findet ein Konzert statt, Einander Segen sein. Musik und Lesung mit dem Ensemble Con Anima. 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Herzliche Einladung, es ist ein klassisches Konzert. Seid doch gerne dabei. Dann die Anmeldungen für die Kleingruppen fürs nächste Semester. Die liegen hinten aus. Man kann sich die auch im Internet runterladen, ausfüllen und dann zu unserem Pastor Lasse Eggers schicken oder auch gerne in sein Fach legen. Also bis zum 2.12. Wer noch eine tolle Kleingruppenidee hat oder eine Kleingruppe, die wir schon hatten, weiter betreiben möchte, Formular ausfüllen und zum Lasse. Da möchte ich noch hinweisen auf Donnerstag um 19.30 Uhr. Da findet hier im Haus das Friedensgebet wieder statt. Im Raum der Stille. Ganz, ganz herzliche Einladung für den Frieden zu beten. Donnerstag, 19.30 Uhr. Am vergangenen Wochenende hatten wir unsere Männerfreizeit in Rattler. Und da möchte ich den Stefan mal nach vorne bitten. Der sagt uns was dazu. Wir zeigen auch ein paar Bilder. Die Bilder dürfen auch gezeigt und gestreamt werden. Das haben wir vorher abgeklärt.
Ja, guten Morgen von mir.
Vielen Dank. Diesmal, ja, ich danke, ich höre das von dir nicht. Diesmal gab es also Unmengen leckeren Hirschbraten mit tollen Beilagen und da hat sich immer wirklich unglaublich ins Zeug gelegt. Ansonsten hat es wirklich gut gehen lassen. Und wir haben eine ganz tolle Wanderung gemacht und das war mein zweites Highlight, weil es war ziemlich nieselig oder wie sagt man im Ruhrgebiet, uselig. Und mein Gebetsanliegen war Sonne bei der Wanderung. Und sie kam durch am Samstag und habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, gerade wir Männer unter uns, wir werden auch gerne ein paar Jüngere dabei haben, nehmt reichlich teil. Wir werden im Mai an den Möhnesee wieder fahren und da noch ein schönes Wochenende haben. Und hier im Ende Oktober ist hier auch Rattler wieder gebucht auf vielfältigen Wunsch. Ja, soweit. Vielen Dank.
Die Silke nach vorne bitten, die wollte auch noch was sagen.
Guten Morgen zusammen. Ihr wundert euch, dass ich sage, ich würde die Fotos jetzt stoppen. Das sind die aus dem Privatarchiv von Hans und ich merkte gerade, was jetzt noch alles käme. Und da habe ich gedacht, das muss nicht sein. So, aber ich stehe hier eigentlich als Vertretung der Gemeindeleitung, um euch von unserem Wochenende zu erzählen. Wir sind also Freitag und Samstag zusammen gewesen als Leitungskreis, haben unsere jährliche Herbstklausur gehabt und bezüglich der Kosten haben wir entschieden, wir bleiben in Dortmund. Wir waren bei uns zu Hause, wir hatten wunderbare Gemeinschaft und regen Austausch, auch wenn jeder von uns in seinem eigenen Bett geschlafen hat. Für euch ist das eigentlich Spannende, worüber haben wir uns denn ausgetauscht, was war denn dran? Natürlich in allererster Linie die Next-Step-Kurse. Es geht darum, unser Grow-Konzept weiter zu entwickeln und in die nächste Phase zu gehen. Und Next-Step bedeutet einfach Kurse, um tiefer in den Glauben einzusteigen. Und da haben wir einiges an Ideen. Und das Schöne ist, wir konnten, was hat Lasse gesagt, also jetzt wird aber auch Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen und es wirklich festzuzurren. Und das haben wir hinbekommen und darüber sind wir froh und dankbar. Das nächste, was wir gemacht haben im Bund, Vielleicht hat der ein oder andere, die ein oder andere mitbekommen, ist im Moment eine Diskussion um das Thema Homosexualität. Der Bund hat dazu ein Paper rausgegeben, mit dem haben wir uns intensiv beschäftigt. Wir haben uns ausgetauscht und wir werden die Gemeinde, ich sage mal, mittelfristig da mit auf den Weg nehmen. Wenn man so intensiv diskutiert und an Konzepten arbeitet, ist immer wichtig, auch an die frische Luft zu kommen. Das haben wir gemacht. Wir sind als Gemeindeleitung Äpfel sammeln gewesen und haben euch ein Foto. Ihr seht, Norbert ist überglücklich, denn das große Äpfelsammeln war besonders von Erfolg gekrönt, weil Norbert einen Beutel dabei hatte. Diese Äpfel haben wir alle gesammelt, geschält und verarbeitet für euch zu einem köstlichen Kuchen. Und gleich nach dem Gottesdienst seid ihr herzlich eingeladen, zu sehen und zu schmecken, wie freundlich der Herr ist. Ganz kurz für euch zur Information. Der Lasse fehlt natürlich, weil er das Foto gemacht hat. Greta fehlte leider auch, weil es ihr erkältungsjahreszeitlich typisch nicht gut genug ging, um vor Ort dabei zu sein. Sie war aber die ganze Zeit während der Themen online dabei.
Alle weiteren Infos zu Veranstaltungen und Terminen in unserer Gemeinde könnt ihr den Mittwochsnachrichten entnehmen. Die Mittwochsnachrichten, wie der Name schon sagt, erscheinen in der Regel mittwochs. Das ist eine Newsletter, den man abonnieren kann. Wer ihn noch nicht hat, kann gerne sich ans Gemeindebüro wenden oder an den Infopoint und den Newsletter abonnieren. Nun möchte ich uns den Bibeltext vorlesen, der der Predigt zugrunde liegt. Das ist Jakobus 2, die Verse 1 bis 9. Und den lese ich uns nach der neuen Genfer Übersetzung. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in Zalumta-Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu den Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Wir sammeln nun gleich die Kollekte ein beim nächsten Lied. Die ist bestimmt für die Belange unserer Gemeinde. Und dann singen wir Komm, so wie du bist.
Komm so wie du bist. Morgen. Morgen. Naja, Mahlzeit eher.
Guten Morgen.
Morgen, Mahlzeit. Also Sie können sich echt auf was gefasst machen, ne? Das dauert ewig hier. Also ich sitze hier gefühlt schon seit 3 Stunden, aber gut, meine, Sie werden ja noch länger sitzen als ich hier.
Also ich habe hier noch nie lang gewartet. Außerdem habe ich auch einen Termin.
Ja, denken Sie, ich habe keinen Termin oder was? Denken Sie, ich bin so wahnsinnig hier ohne Termin aufzutauchen. Aber nützt ja alles nichts hier. Ich habe echt noch was vor heute. Ich glaube, das kann ich alles absagen.
Ja? Ja? Was? Die Dame in dem grünen Pulli, die jetzt gekommen ist? Was? Die ist betucht? Die lässt ordentlich was springen? Ja, natürlich kann ich die bevorzugt behandeln. Ja, natürlich. Ach, Spezialität von mir. Ja, nein. Aber da kommt wieder ordentlich was in die Kasse rein, wa? Ja, super. Klasse. Danke. So, guten Morgen. Und der Nächste, bitte.
Ja, super.
Nein, Sie sind erst dran.
Ja, wie jetzt? Die ist viel nach mir gekommen.
Das mag sein.
Also... Nee, also da muss irgendein Fehler sein. Gucken Sie noch mal nach, weil ich sitze ja hier schon seit 3 Stunden und die sind ja nach mir gekommen. Also ich bin jetzt eigentlich
gute
mal dran.
Frau, ich mache meine Terminplanung seit 25 Jahren und die gute Dame ist dran.
So langsam müssten Sie es dann aber mal raushaben. Also das kann ja nicht funktionieren. Die ist seit 3 Minuten hier, ich seit 3 Stunden. Also ich habe auch noch was anderes vor in meinem Leben, als hier zu sitzen und darauf zu warten, dass Sie Ihren Hintern hier schwingen können.
Nun halten Sie mal die Luft an. Ich entscheide, mit wem ich jetzt den nächsten Termin mache. Ja, und Sie sind noch nicht dran.
Ja.
Wenn es Ihnen nicht passt, können Sie gehen. Sonst nehmen Sie wieder Platz.
Ja, und dann nehme ich mir einen Termin für in 5 Wochen und dann warte ich hier wieder 3 Tage. Also das kann doch wohl nicht sein. Was ist denn das für ein Saftladen hier? Verdammt! Mann!
Ja, vielen Dank an die Theaterkleingruppe für dieses Anspiel zur Predigt. Ich dachte, ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin Maria Bitz, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin selbst Pastorin in einer freien evangelischen Gemeinde in Hemer und bin dort vor gut einem Jahr gemeinsam mit meinem Mann und unserer Hündin Tilly aus Ebersbach hingezogen. Da haben wir vorher 5 Jahre Theologie studiert zusammen und darüber kennen wir auch Lasse und Judith Eggers, die hier Pastoren sind. Und nachdem wir jetzt diese Woche zusammen auf der hauptamtlichen Tagung auf Langeoog waren, hatte Lasse vor ein paar Monaten die Idee, dass man danach doch gut mal einen Kanzeltausch machen könnte. Er predigt also heute in Hemer und ich hier bei euch. Und ich habe euch dafür eine Predigt mitgebracht aus einer Predigtreihe, die wir gerade in unserer Gemeinde machen. Und zwar zum Thema Jakobusbrief. Wir predigen einmal von Kapitel 1 bis zum Schluss durch den Jakobusbrief hindurch und versuchen dabei auch dieses Buch wirklich mal komplett zu lesen und uns Gedanken für unseren Alltag daraus mitzunehmen. Aber bevor jetzt hier jemand denkt, Mensch, was ist das denn für eine blöde Idee? Also ich kenne doch gar nicht die anderen Teile der Predigtreihe. Kann ich euch beruhigen, denn der Brief von Jakobus, der ist anders aufgebaut, wie ihr das vielleicht oder wie man das vielleicht von anderen Büchern der Bibel kennt. Es ist keine zusammenhängende Geschichte und auch nicht so ein zusammenhängender Brief, wie das zum Beispiel Paulus macht, sondern Jakobus, der entwickelt kein Lehrbuch, sondern er spricht aus dem Herzen heraus konkrete Probleme an. Er bezieht sich immer wieder darauf, was er von Jesus gelernt hat, und dann schaut er sich seinen Alltag an und überlegt, was sagt mir das von Jesus jetzt hier für diese Situation? Also vielleicht würden wir heute sagen, ihm geht es so um den Übertrag ins Leben. Und das Ergebnis sind dann 12 Lehren oder fast schon 12 Predigten zu unterschiedlichen Themen, die alle irgendwie sich damit beschäftigen, was es heißt, aufrichtig zu glauben und zu leben. Und eine dieser 12 Lehren, die habe ich euch heute mitgebracht, nämlich den Predigttext, den wir vorhin schon gehört haben. Wenn wir genauer hinschauen, dann erkennen wir in diesem Predigttext, in diesen 9 Versen, ein Muster, was wir so immer wieder finden bei Jakobus. Nämlich, er erinnert sich an etwas, was Jesus getan hat oder was er gesagt hat, und dann wendet er das an. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unserem Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Darum geht es. Jakobus spricht hier an andere Christen und Christinnen, an Menschen, die wie er an Jesus Christus glauben. Und aus diesem Glauben heraus ergibt sich dann eine Konsequenz. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Das Kameraunternehmen Canon hat vor ein paar Jahren mal ein Experiment gemacht. Da haben sie 6 Fotografen und Fotografinnen eingeladen, um jeweils einzeln ein Porträt eines Mannes aufzunehmen. Und ihr seht hier im Hintergrund die Fotos, die dabei rausgekommen sind. Fällt euch daran irgendetwas auf? Ihr könnt direkt reinrufen, was euch auffällt. Sympathisch und weniger sympathisch. Noch irgendwas? Keins ist gleich, ja.
Die Person ist immer anders dargestellt.
Immer anders dargestellt. Ja, als diese 6 Fotografen und Fotografinnen am Ende des Tages in den Raum betraten, wo diese Porträts nebeneinander aufgereiht waren, dann hatten sie so einen ähnlichen Eindruck, wie ihr gerade hattet. Also so ein bisschen, das sieht ja fast aus, als wären das 6 unterschiedliche Personen. Dabei hatten sie alle die gleiche Person fotografiert. Aber es gab einen Haken an dieser Geschichte. Nämlich der, dass jedem Einzelnen vor dem Fotografieren eine Sache über den Mann erzählt wurde. Einem wurde gesagt, der Mann wäre ein Fischer. Der andere, er sei alkoholabhängig. Ein Millionär. Ein ehemaliger Gefangener. Jemand, der ein Leben gerettet hat. Und einer, der behauptet, ein Hellseher zu sein. Das, was die Fotografen und Fotografinnen über diesen Mann wussten, oder was sie zumindest dachten, dass sie über ihn wissen, hat bestimmt, wie sie ihn sehen. Und mehr noch, ihr könnt das Video mal auf YouTube nachgucken, wenn euch das interessiert, es hat sogar bestimmt, wie sie mit ihm umgegangen sind. ihn begrüßt haben, welche Aufforderungen sie ihm gestellt haben, wie er sich hinsetzen oder gucken soll. Es hat verändert, wie sie ihn dargestellt haben. Und ich glaube, wir alle kennen solche spontanen Schlüsse, die wir über Menschen ziehen. Und über die denken wir häufig gar nicht im Nachhinein nach oder hinterfragen sie. Zum Beispiel, jemand kommt zum ersten Kennenlernen zu spät. Ja, dann vermutet man doch, dass das eine unpünktliche Person ist. Oder jemand tritt extrovertiert auf. Und wir verwechseln das mit Selbstbewusstsein, mit Freundlichkeit. Eine übergewichtige Person legt an der Kasse Süßigkeiten aufs Band oder isst in einem Fastfood-Restaurant. Und man denkt sich, ja klar, so ernährt er oder sie sich immer. Attraktive Menschen werden häufig als vertrauenswürdig eingestuft, im ersten Moment, wo man sie kennenlernt. Oder aber das Aussehen einer Person entspricht nicht dem westeuropäischen Standard und deshalb verändert man, wie laut man redet oder wie deutlich man sich ausdrückt, wenn man sich an sie wendet. Und Jakobus, der beleuchtet nicht, woher diese Schlüsse kommen oder ob die richtig sind, ob da irgendwo ein wahrer Kern hintersteckt. Nein, ihm geht es um die Konsequenz davon. Ihm geht es darum, dass Christen und Christinnen sich in ihrem Verhalten von vorschnellen Schlüssen leiten lassen. Ihr glaubt an Jesus Christus, dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Und dann führt Jakobus ein Beispiel an, was ihn in seinem Leben irgendwie beschäftigt hat, ein konkreter Anlass. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Und dann geht's los mit der bevorzugten Behandlung. Dem einen wird ein ganz bequemer Platz angeboten und ihr habt ja gerade mitbekommen, wer das ist, dem da ein bequemer Platz angeboten wird. Und der andere, ja, der muss auf dem Boden Platz nehmen. Und Jakobus, der zweifelt das an und der legt genauso den Finger auf die Wunde und sagt, das ist unfair, ihr messt mit zweierlei Maß und ihr macht euch zu Richtern und ihr lasst euch von verwerflichen Überlegungen leiten. Ob sich diese Situation genauso abgespielt hat, lässt Jakobus offen. Aber anscheinend gab es ja diese Dynamik in der Gemeinde in Jerusalem. Anscheinend hat ihn ja etwas veranlasst, das zu schreiben und die Menschen an diesen Glaubensgrundsatz zu erinnern. Da lassen sich Menschen von dem leiten, was sie von dem Ansehen und vom Status einer Person wissen oder vielleicht auch nur vermuten. Ganz ähnlich, wie wir das gerade hier im Anspiel gesehen haben. Und Jakobus mahnt das an. Er sagt, nein, der christliche Glaube, der muss frei davon bleiben. Das passt nicht zusammen. Und was hier gemeint ist, ist, dass ein Mensch eben nicht nach dem bewertet wird, was er oder sie ist, sondern danach, was er oder sie scheint zu sein. Und genau dieser Schein, der bestimmt dann, wie mit ihm oder ihr umgegangen wird. Macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Messt ihr nicht mit zweierlei Maß? Und überhaupt, hinterfragt Jakobus dann noch, ist denn alles Gold, was glänzt? Also bleibt dieser erste Eindruck nicht eigentlich viel zu früh stehen? Kann es nicht sein, dass gerade die vermeintlichen Gewinner ihren Lebensstil auf euren Kosten erlangt haben? Und sind nicht gerade sie es, die euch schaden, euch in der Vergangenheit schlecht behandelt haben? Sehen wir bei Gott nicht viel mehr, wie er immer wieder diejenigen erwähnt, die eben nicht auf den ersten Blick überzeugen, die denen keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt wird? Jakobus beobachtet also, und ich glaube, das kann man heute immer noch so beobachten, wir bevorzugen häufig die sichtbaren Dinge den Unsichtbaren gegenüber. Und dann liegt das eigentliche Problem ja in uns, an dem Maßstab, an dem wir uns orientieren. Und vielleicht mehr noch nicht mal nur der Maßstab, an dem wir uns orientieren, sondern doch eigentlich auch an unserem eigenen Vorteil. Denn ich habe mich gefragt, ob nicht der Grund, wieso hier einer besser behandelt wird als der andere, der ist, dass wir uns Unterschiedliches von ihnen erhoffen. Wieso wurde denn der reiche Mann besser behandelt als der arme? Einfach weil die Person eben Geld hat? Oder weil man sich was von ihr erhofft hat? Vielleicht Geld, Spenden, einfach das gute Ansehen, was es mit sich bringt, wenn so jemand in der Gemeinde ist. Aber dann basieren unsere Entscheidungen darauf, wie unser Handeln uns selbst beeinflusst. Wir stehen irgendwie in der Mitte. Ich stehe in der Mitte. Den Reichen wird geschmeichelt in der Hoffnung, dafür irgendwie belohnt zu werden. einen guten Ruf zu bekommen. Und die Armen werden vernachlässigt, weil da ja ohnehin nicht die Absicht besteht, dafür belohnt zu werden. Wem sollten Sie das schon weitererzählen? Und jetzt müssen wir ja weiterfragen. Wenn wir uns nicht von unseren eigenen Maßstäben leiten lassen sollen, von was dann? Und Jakobus stellt fest, na der Maßstab, der ist doch schon ein für alle Mal gesetzt. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jakobus findet den Maßstab in Jesus selbst, in der Quelle seines Glaubens. In Gottes Liebe, die in Jesus Mensch geworden ist. Jakobus macht deutlich, indem ihr euch Christen nennt, wird für alle sichtbar, ihr gehört zu Jesus Christus und ihr handelt in seinem Namen. Was heißt es eigentlich, in Jesu Namen aufzutreten? Bevor ich Pastorin war und ein Diensthandy hatte, was ich gleichzeitig für meine privaten Nachrichten und für Gemeindenachrichten benutze, vorher gab es manchmal Situationen, in denen ich meinen Mann gebeten habe, eine Nachricht für mich zu beantworten oder jemanden von meinem Handy zu schreiben, wenn ich gerade am Autofahren war oder die Hände voll hatte. Und ich hatte immer so ein bisschen komisches Gefühl dabei. Ich habe das nur gemacht, wenn es irgendwie nicht anders ging. Denn was mich gestört hat, war, dass mein Mann ja irgendwie anders schreibt als ich. Manchmal einfach andere Smileys benutzt oder Rechtschreibfehler einbaut, die mir sofort auffallen würden oder einfach einen anderen Stil hat. Und die Nachrichten, die wurden dann ja aber trotzdem von meiner Nummer abgesendet, in meinem Namen. Oder noch was anderes ist es, wenn man jemandem eine Vollmacht erteilt, beispielsweise mit dem eigenen Geld umzugehen oder Entscheidungen im Namen von der Person zu treffen. Auch da handelt jemand anderes im Namen unserer Person. Und wie viel mehr, als wenn jemand eine Nachricht in deinem Namen schreibt oder eine Entscheidung im Namen deiner Person trifft, wie viel mehr hat Jesus zu verlieren, wenn wir als Christen in seinem Namen handeln? Und genau dazu beauftragt er uns im Glauben, ein Leben unter seinen Namen zu führen. Und was das für den Umgang mit anderen Menschen heißt, dafür gibt er einen Maßstab, auf den Jakobus sich hier bezieht. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus erklärt dazu in der Bergpredigt, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dann zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist es, was Jakobus vor Augen hat. Und ich finde, wenn man das liest, dann muss man erstmal tief durchatmen. Das ist es, was Jakobus hier vor Augen hat, wenn er sich anschaut, wie die Christen und Christinnen sich verhalten. Und er überträgt das auf seine Situation. Wenn ihr an Jesus glaubt, der euch dieses Gebot gibt und in dessen Namen ihr auftretet, dann ist in der Gemeinde kein Platz für Bevorzugung oder Diskriminierung. Ihr solltet euch immer danach richten, bringt das, was ich tue, anderen Gottes Liebe näher. Begegne ich anderen so, wie Jesus ihnen begegnet ist, der ja auch keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, Mann und Frau, Jude oder Nicht-Jude gemacht hat. Und dann fordert dieses Gebot einen Perspektivwechsel von uns. Weg von mir und hin zum anderen. Weg von meinen Maßstäben hin zu Gottes Maßstäben. Und vielleicht kommt dir dieser Anspruch manchmal etwas platt vor. Die Chance ist groß, wenn du dich schon länger in Gemeinde auffällst. Andere eben lieben. Vielleicht klingt es in deinen Ohren manchmal zu einfach gedacht, zu verweichlicht, irgendwie eindimensional. Mich hat dazu sehr bewegt, was ich letztens nochmal über Gottes bedingungslose Liebe gelesen habe, in einem Buch von Martin Benz, der hat die Vineyard-Gemeinde in Basel gegründet. Denn er spürt den verschiedenen Wörtern nach, die das Griechische, die Sprache des Neuen Testaments, für unseren Ausdruck Liebe kennt und die alle unterschiedliche Ausprägungen von Liebe meinen. Und vor allem unterscheidet er da zwischen Eros und Agape. Und das Wort Eros, das kommt kaum in der Bibel vor, aber es beschreibt das, was wir heute unter Liebe verstehen. Man kann zusammenfassend sagen, dass Eros eine sinnliche, eine leidenschaftliche, eine affektive Liebe meint. Liebe, die sich irgendwo immer nach dem Wert des Gegenübers richtet. Also Eros, die bemisst den Wert eines anderen Menschen, auch wenn es immer subjektiv ist, und dann liebt sie entsprechend. Je nachdem, wie liebenswert jemand gesehen wird. Also eine Liebe, die von irgendwas motiviert oder ausgelöst wird. Es braucht gewisse Bedingungen, die erfüllt sind, um lieben zu können. Zum Beispiel in der Freundschaft. Da braucht es irgendwie eine Gemeinsamkeit, seien das gemeinsame Erfahrungen oder einen ähnlichen Humor oder die gleichen Interessen. Und dann ist der Agape. Und das ist die Liebe, die Jesus uns erweist und die er von uns fordert. Und Agape ist anders als Eros eine wertschätzende, eine selbstlose Liebe. Sie ist zuvorkommend, ihr geht es um den anderen. Und sie kommt eben nicht zustande durch den Wert dessen, auf den sie sich richtet, sondern sie bringt selbst Wert hervor. Sie ist grundlose, bedingungslose, unmotivierte Liebe. Sie ist das, wieso Jesus Verlorene suchen kann, zu Zöllnern und Sündern gehen kann, weil seine Liebe überhaupt nichts vorfinden muss, um ausgelöst zu werden. Gottes Liebe, die muss nicht an einen guten Kern in uns anknüpfen, muss nicht von was Liebenswertem ausgelöst werden, sondern sie schafft Wert bei dem, auf den sie sich richtet. Ich habe es mal versucht, in meinen eigenen Worten runterzubrechen und bin darauf gekommen. Unsere Liebe, die richtet sich oft nach unseren Maßstäben. Gottes Liebe ist bedingungslos. Gott liebt nicht, weil du bist, wie du bist, sondern Gott liebt, weil Gott ist, wer er ist. Und wenn wir ausgehend davon nochmal das Liebesgebot hören, dann ist das ein fast schon erschreckend hoher Anspruch, den Jakobus hier stellt. Deswegen meinte ich gerade, man muss vielleicht mal kurz durchatmen, wenn man das liest. Jesus, der sagt ja auch in der Bergpredigt, die, die ihm nachfolgen sollen, vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommenheit. Also wenn das der Anspruch ist, dann können wir doch nur scheitern, oder? In der Bibel finden wir einmal die Vollkommenheit Gottes. Und die ist tatsächlich ein Maßstab, den werden wir nie erreichen. Die bildet eine ganz eigene Kategorie, die hat eine Sonderstellung, alles andere muss sich an ihr messen. Und trotzdem werden in der Bibel Menschen als vollkommen bezeichnet. Noah zum Beispiel oder Hiob. Und das, obwohl wir doch ganz klar von ihren Schwächen und Sünden lesen können, obwohl sie in unseren Augen wahrscheinlich keine perfekten Menschen waren. Nicht perfekt, aber trotzdem vollkommen. Weshalb sie vollkommen genannt werden, ist, weil in ihren Herzen der tiefe Wunsch war, vor Gott und im Umgang mit anderen Menschen gut zu leben. Und das heißt, ihre Lebensführung von ihrem Glauben bestimmen zu lassen. So eine Zielgerichtetheit meint Vollkommenheit. Also ein Prozess des Reifens, des Weiterentwickelns, des Hinterfragens der eigenen Lebensgestaltung. Immer mit dem Ziel, Gottes Werten nachzuahmen. Und deshalb ist der erste Schritt in Richtung Vollkommenheit, uns selbst unterbrechen zu lassen, umzudenken in unserer Lebensgestaltung. Es geht Jakobus in all den Ansprüchen, die er in diesem Brief stellt, nicht darum, uns ins Hinterfragen zu bringen, ob das, was wir tun, ausreicht, damit Gott uns liebt. Das ist klar. Das hat der Römerbrief klar gemacht. Es geht ihm nicht darum, unser Verhältnis zu Gott zu hinterfragen. Aber er fordert uns heraus, unser Verhältnis zu dem Menschen zu hinterfragen, zu dem Gott mit uns auf den Weg hin ist. Und es bedeutet für unseren Predigttext eben, er möchte mit dir unterwegs sein hin zu einem Menschen, der in seinem Alltag keinen Unterschied darin macht, Menschen auf Augenhöhe und in Liebe zu begegnen. Er will dir angewöhnen, andere liebevoll zu behandeln, ohne Ansehen ihrer Leistung oder Person. Jakobus hinterfragt uns, ob wir nur mit denen liebevoll sind, die auch zu uns liebevoll sind. Oder auch in unserem Umgang mit Kritikern. Mit Menschen, die wir gerne mal vernachlässigen würden. Der Grundsatz, der im ersten Vers steht, der bleibt also. Aber das Beispiel, das folgt, das wäre vielleicht ein anderes, wenn Jakobus diesen Brief heute an dich oder an mich oder an euch als Gemeinde schreiben würde. Was sind die Maßstäbe, die wir bewusst oder unbewusst anwenden und die unseren Umgang beeinflussen? Was ist bei uns das saubere oder das unsaubere Gewand, das dazu führt, dass wir Menschen in verschiedene Schubladen einordnen? Wen übersehen wir vielleicht in unserem Leben oder in der Gemeinde? Wen nutzen wir als Aushängeschilder und wen nicht? Wo benachteiligen wir Menschen, von denen wir eben weniger Rückwirkungen auf unser Leben erwarten als von anderen? Ich glaube ja, dass unsere Bevorzugung häufig subtiler auftritt als in dem Beispiel vom Platzanweisen, das Jakobus wählt. Und ohnehin musste ich heute Morgen ein bisschen schmunzeln, als ich festgestellt habe, dass genauso wie in meiner Gemeinde auch hier die vorderen Plätze ohnehin nicht so beliebt scheinen. Aber was gilt, ist, dass es keine Person gibt, der Gott sich nicht in Liebe zuwendet, weil er eben keine Anknüpfungspunkte sucht, die erfüllt sein müssen, damit seine Liebe bei einem Menschen ankommt. Und was auch genauso heute gilt, ist, dass wir uns in unserem Lebenswandel hinterfragen lassen sollen. Mal zu wagen, ein passendes Beispiel zu finden, wie das, was er hier an die Gemeinde schreibt, übertragen auf unseren Alltag aussehen würde. Und jetzt kommt es nämlich, weil ich selbst habe da gar nicht die pauschale Antwort für. Was das konkret für dich in deinem Alltag bedeutet. Jetzt kannst du enttäuscht sein, das ist ein bisschen unzufriedenstellend. Aber was ich dir mitgeben kann, sind zwei Gedankenanstöße, die dir vielleicht dabei helfen können, zu fragen, wie der Übertrag in deinen Alltag aussehen könnte. Und du kannst sie dir merken, wenn du ein gutes Gedächtnis hast oder sie dir abfotografieren. Das erste ist ein Gedankenexperiment. Und zwar kann man in der Predigt immer nur einen Standpunkt oder eine Sichtweise beleuchten. Sonst säßen wir hier sehr lange. Und ich habe heute den beleuchtet von der Person, deren Aufgabe es ist, mit anderen umzugehen. Vielleicht sitzt du aber heute hier und dir geht es überhaupt nicht so wie die Person, die das Sagen hat, sondern du fühlst dich eher wie die Person, die immer an den Rand abgeschoben wird. Das Gedankenexperiment fordert dich mal dazu heraus, in welche Person kannst du dich denn aktuell am besten hineinversetzen? Die Person, die anderen ihren Platz zuweist? Die Person, die den Ehrenplatz bekommt? Oder die, die an den Rand gedrängt wird? Und dann reicht es vielleicht erstmal, dich zu fragen, was macht es mit dir, zu hören, dass Gottes Liebe bedingungslos ist und keinen Unterschied im Ansehen der Person macht? Das ist das eine. Das andere, wenn du diesen Gedanken weiterverfolgen möchtest, sind Fragen, wie du so ein Beispiel finden könntest, wie das in deinem Alltag aussehen könnte. Und zwar, was bewegt Jakobus hier? Was liegt ihm auf dem Herzen? Und was von dem legt sich auf dein Herz? Und ich kann so viel sagen, es werden wahrscheinlich nicht alle 9 Verse sein. Vielleicht ist es ein Gedanke aus der Predigt, vielleicht ist es ein Wort, ein Vers. Gibt es einen Gedanken, den du dir bewusst mitnehmen möchtest? Und dann, wie kannst du das in deinen Alltag einbauen, sodass dieser Gedanke sich weiterentwickeln kann? Und gibt es vielleicht irgendwas, wo dieser Gedanke dein Verhalten ändern möchte? Vielleicht kommst du dadurch ein Stückchen mehr dem Beispiel auf die Spur, das Jakobus vielleicht gewählt hätte, wenn er diesen Brief an dich geschrieben hätte. Ich bete noch zum Abschluss mit uns. Guter Gott, du bist ein Gott, der bedingungslos liebt, der nicht danach sucht, was wir für dich tun, der nicht danach sucht, wie wir sind, wie wir uns verhalten, sondern der sich uns schenkt. Und ich bete, dass diese Botschaft, ob wir sie zum ersten Mal oder zum 100. Mal oder zum 1000. Mal hören, immer wieder neue Wege in unseren Alltag findet. In dem, wie wir über uns selbst denken, in dem, wie wir über dich denken und auch in dem, wie wir über andere denken. Und ich bete, dass du uns das immer mehr zeigst, wie das funktionieren kann, auf andere zu achten, ohne ja, selbst dabei völlig außen vor zu sein. Auf andere zu achten und andere zu lieben und mit deiner Liebe zu lieben, wenn wir die selbst doch eigentlich gar nicht aufbringen können. Ich bete, dass du uns da mitnimmst und dass du uns, ja, wie Jakobus das gemacht hat, an dich erinnerst, an das, wie du bist und zeigst, was das für unseren Alltag heißt. Segne uns dafür. Amen.
Warte, was ist? Sorry, das ist...
Hallo?
Ah.
Genau, wir wollen jetzt mit der Anbetungszeit starten. Wir laden euch dazu ein, aufzustehen, mitzusingen, wie ihr möchtet. Genau, genießt die Zeit einfach. Lasst euch von Gott inspirieren. Treffen sich unsere Wege, jeder kommt so, wie er ist. Diesen Moment zu erleben mit einem Gott, der uns vermisst. Wir gehen gemeinsam nach vorne, begegnen uns vor seinem Thron, finden das, was uns verbindet, den Vater. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf erste Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Unser Ziel in Ewigkeit.
Genau, wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Genau, wer möchte, darf gern laut beten, wer möchte, darf leise beten. Und ich werde dann noch mit einem Gebet abschließen und dann werden wir noch ein letztes Lied zusammen singen. Herr, danke, dass du da bist. Danke einfach, dass du ja, Kranke heilen kannst, dass du immer mitten unter uns bist, dass wir alle unsere Probleme an dich abgeben können, Herr. Danke, dass du jedes Mal mit hier im Gottesdienst bist, dass du bei jedem Einzelnen wirkst, sei es in der Predigt oder im Lobpreis. Ja, ich bitte dich auch einfach, sei jetzt noch bei jedem Einzelnen, noch bei dem letzten Lied und schenk allen eine gesegnete Woche und danke einfach, dass du da bist. Amen.
Wir lieben deine
Wenn du gerne mit jemandem beten möchtest, wenn du für dich beten lassen möchtest, hier vorne werden gleich Mitarbeiter sein, hier in den ersten Reihen, mit denen, an die kannst du dich wenden, die haben ein Namensschild und kannst für dich beten lassen, mit ihnen beten. Vom Seelsorgerteam wird auch jemand dort sein, da ist hinten ein Tisch, da ist ein Schild, Seelsorgerteam, falls du Seelsorge brauchst, wir haben ein gutes Angebot hier in der Gemeinde, mach Gebrauch davon. Herzliche Einladung noch zu einer Tasse Kaffee, einer Tasse Tee, einem Glas Wasser hier zu bleiben und mal draußen am Büchertisch zu schauen. Ihr habt gesehen, als ihr reingekommen seid, der Büchertisch ist da. Man braucht bestimmt Kalender, Losungen, ein schönes Buch. Schaut mal und stöbert. Zum Vater Unser und zum Schlusssegen bitte ich, wem es möglich ist, aufzustehen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich spreche euch den Segen Gottes zu. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne und behüte dich in der kommenden Woche. Er gehe mit dir und schenke dir seinen tiefen Frieden. Amen.
Amen. Einen schönen Sonntag, eine gute Woche, Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.
Geheimnis.